NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. November 375. Der Todestag des römischen Kaisers Valentinian I.
Es ist der November des Jahres 375. Wir sind im römischen Grenzlager Brigetio an der Donau, zwischen Bratislava und Budapest. Nach einem militärischen Sieg verhandelt Kaiser Valentinian I. mit Abgesandten des germanischen Stamms der Quaden. Die Barbaren zeigen sich unterwürfig, bringen aber immer neue Entschuldigungen für ihre Übergriffe vor. Da platzt Valentinian der Kragen.
Der Kaiser bekam einen Anfall von Jähzorn und brauste auf, als er mit seiner Antwort begann. Er schalt mit vorwurfsvollem Ton das ganze Volk. Es habe wohl die erwiesenen Vergünstigungen vergessen und sei undankbar. Allmählich beruhigte er sich und wurde zum Nachgeben geneigter. Doch da sah man ihn wie vom Blitz getroffen. Die Kehle und die Stimme waren ihm zugeschnürt und sein Gesicht von Feuerröte verfärbt. Der Puls setzte aus und Todesschweiß überströmte ihn.
Der Trierer Althistoriker Christoph Schäfer.
Valentinian I. war sicherlich auch ein Stück weit Choleriker. Und das führt dazu, dass er dann einen Schlaganfall erleidet. Und danach stirbt er eben. Ein tragisches Ende für eigentlich einen sehr, sehr starken und auch stark unterschätzten Kaiser.
Er fühlte, dass seine letzte Stunde geschlagen hatte. Das ließ das Zähneknirschen erkennen und die wie mit Boxhandschuhen schlagenden Fäuste. Doch schon erlag er. Mit blauen Flecken wie übergossen hauchte er seine Seele nach langem Ringen aus. Im 55. Lebensjahr, im 12. Jahr seiner Regierung, an dem nur 100 Tage fehlten.
Heute vor genau 1645 Jahren stirbt Kaiser Valentinian I. unter diesen dramatischen Umständen.
Valentinian I. hat nicht unglaublich lange regiert, aber immerhin von 364 bis 375. Und er liegt so ein bisschen im Windschatten zwischen Konstantin dem Großen und Theodosius dem Großen. Und da hat er eben das Reich zwar stabilisiert, aber keine dauerhafte Dynastie etablieren können.
Regiert hat er gut 7,5 Jahre lang von Trier an der Mosel. Aber er stammt aus Pannonien, also aus dem Gebiet des heutigen Ungarn. Sein Vater Gratianus Funarius ist ein hoher Militärführer, beeindruckend groß und überaus kräftig. Valentinian wächst bei den Truppen auf und begleitet seinen Vater schon als Kind in die Provinz Afrika. Das meiste über Valentinian und seine Herrschaft wissen wir vom Chronisten Ammianus Marcellinus.
Seine Gestalt war schön, seine Glieder hatten die richtige Ebenmäßigkeit. Im Ganzen gab er ein prachtvolles Bild kaiserlicher Hoheit ab.
Valentinian ist blond, bartlos, hat blaugraue Augen. Er soll die Menschen immer leicht grimmig angeschaut haben. Sein Haar trägt er nach neuester Mode nach vorn in die Stirn gekämmt. Auf vielen Münzen ist er im Profil dargestellt. Einige davon hat Professor Christoph Schäfer an der Universität Trier in einem kleinen, mit rotem Samt ausgekleideten Setzkasten.
Die Darstellung mit den Attributen, etwa mit dem Diadem oder auch die Porträts, sind für uns aussagekräftig. Aber was noch viel wichtiger ist, ist eigentlich das Programm auf der Rückseite der Münze.
Da steht dann etwa Pax Augusta, Gloria Romanorum oder Salus Augusti. Heil und Friede des Kaisers, Ruhm der Römer, verbunden mit Symbolen wie einer Siegesgöttin.
Das ist sozusagen das Regierungsprogramm, das der Kaiser jedem nahebringen kann über den Münzweg.
Anders als Kaiser Julian, der noch dem Kult der alten römischen Götter anhing, ist Valentinian ein Christ. Bei ihm gibt es Religionsfreiheit und selbst der Papst darf ihm nicht in sein Privatleben hineinreden. So lässt Valentinian sich scheiden und heiratet ein zweites Mal. Als zielstrebiger Aufsteiger schafft er es bis ganz nach oben. Dafür gibt es einen Grund.
Römer sein ist letztlich eine Rechtsqualität. Es ist keine Frage der ethnischen Herkunft. Und die Italiker bestimmen schon seit Jahrhunderten nicht mehr im Römischen Reich das Geschehen, sondern es sind diejenigen, die in eine Reichsaristokratie aufgestiegen sind. Und das ist bei Valentinian eben auch der Fall, wobei er selbst über das Militär eben kommt.
Der junge Valentinian dient bei der kaiserlichen Garde. Im Gefolge von Kaiser Julian zieht er bis nach Kleinasien. Julian stirbt dort im Kampf gegen die Perser.
Valentinian war bewährter Militär und wird also dann zum Kaiser erhoben als Kommandeur eines Teils der kaiserlichen Garde und braucht jetzt Legitimation. Und diese Legitimation, die kriegt man natürlich am besten durch große militärische Erfolge.
Valentinian I. muss sofort handeln, denn das Reich ist gleich an zwei Fronten bedroht. Im Osten durch die Perser, im Westen durch die Germanen. Das sind zu viele Gegner für einen allein. So macht Valentinian seinen Bruder Valens zum Mitkaiser für den Osten. Soll der sich doch um die Probleme in Kleinasien kümmern.
Er sieht die Chance nun im Westen, sich am ehesten zu beweisen, weil zuvor Kaiser Julian große Erfolge hatte, gerade gegen die Alemannen. Und genau da sucht auch nun der Valentinian die Erfolge, um zu zeigen, dass er ein würdiger Nachfolger ist.
Doch er stürzt sich nicht blindlings in den Kampf, berichtet der Chronist Ammianus Marcellinus.
Bei Angriffs- und Verteidigungskriegen bewies er wachsame Vorsicht, denn er war in der Hitze des Kriegsgetümmels gestählt.
Valentinian handelt nicht nur vorsichtig, sondern er versucht auch, die Grenze an Rhein, Neckar und Donau nachhaltig zu sichern.
Valentinian schmiedete bedeutende und nutzbringende Pläne. Den ganzen Rhein, angefangen von Rätien bis zur Meerenge des Ozeans, ließ er mit großen Dämmen befestigen. Und auf der Höhe Militärlager und Kastelle, sowie in dichten Abständen an geeigneten und günstigen Stellen Türme errichten, soweit sich die gallischen Länder erstrecken.
Dieses System, dessen Einrichtung Valentinian persönlich inspiziert, hält mehr als 40 Jahre lang allen Angriffen stand. Das ist auch nötig, denn Rom befindet sich damals nördlich der Alpen in der Defensive.
In dieser Zeit, in der Valentinian seine Erfolge erringen muss, ist das römische Heer zahlenmäßig den Barbaren auf der anderen Seite der Grenze deutlich unterlegen.
Nur wenige Jahre zuvor hat westlich des Rheins ein blutiger Bürgerkrieg zwischen zwei römischen Heerführern getobt. Er schwächte die römischen Legionen ganz ohne Fremdeinwirkung. Valentinian kann deshalb die Gebiete der Alemannen jenseits des Rheins nicht mehr dauerhaft erobern. Seine jährlichen Feldzüge gelten nur noch der Abschreckung. Das beklagt auch Ammianus Marcellinus.
Dieses schreckliche Volk der Alemannen wurde zwar von seinen ersten Anfängen an durch viele Niederlagen vermindert, erholte sich aber immer wieder.
Wir können feststellen, dass also eine Reihe von kleineren Festungsbauten entlang etwa der Stromgrenze, die jetzt zur Verteidigungsgrenze wird, errichtet werden, etwa sogenannte Burgi. Also ein Ländeburgus ist eine Kleinfestung, die dann mit einer Seite an einen Fluss angelehnt ist, wo die Mauern hineinreichen und so befestigt sind, dass man mit Schiffen dort anlanden kann.
Christoph Schäfer befasst sich seit vielen Jahren mit diesen Anlagen und den Militärschiffen der Römer, die auf Rhein und Mosel unterwegs waren. In Trier haben sie schon einige dieser Schiffe nachgebaut.
Über Meldeketten und den Ausbau der Binnenflotte mit einem speziellen Schiffstyp, der Navis Lusoria, kann man die Grenze hervorragend kontrollieren, auch wenn man zahlenmäßig in der Minderheit ist.
Er wählt Trier an der Mosel als seine Hauptstadt. Doch dort kann er nicht sofort standesgemäß residieren.
Trier hatte vor der Anwesenheit Valentinians schwer gelitten unter den Wirren des Reiches, weil es gab einen größeren Bürgerkrieg. Und nach diesem Bürgerkrieg war Trier offensichtlich ziemlich heruntergekommen und zu sehr gefährdet auch durch die Alemannen.
Dabei ist Trier damals schon seit 300 Jahren eine Römerstadt und war gut 50 Jahre zuvor schon einmal Sitz eines römischen Kaisers.
Trier war bereits etabliert als Residenz, etwa von Konstantin dem Großen. Valentinian hat hier nachgelegt und weitergebaut und der Erste, der wahrscheinlich so richtig dann die Aula genutzt hat, also die Konstantinsbasilika, dürfte wohl sein Sohn Gratian gewesen sein. Trier erlebt unter ihm und auch unter seinem Sohn Gratian nochmal eine bewundernswerte Blüte.
Wer heute durch Trier geht, stößt in der ganzen Innenstadt auf Relikte aus dieser Zeit. Die Porta Nigra, die Konstantinbasilika, die Thermen, das Amphitheater. Auch 1700 Jahre später ist Trier noch durch und durch eine Römerstadt. Zudem ist das Rheinische Landesmuseum in Trier prallvoll von Funden aus dieser Zeit. Darunter befinden sich wunderbare Bodenmosaiken. Um das Jahr 370, als Valentinian hier residiert, pulsiert das römische Leben in der Stadt.
Trier bietet logistisch eine hervorragende Plattform. Einerseits durch Verbindungen, auch Handelswege, Nachschubwege nach Gallien hinein und natürlich auch zum Niederrhein, wo man Handelswege bis nach Britannien und über den Atlantik bis ins Mittelmeer Handel und Versorgungsfahrten treiben konnte.
Die Geschichtsschreiber jener Zeit schwärmen vom guten Leben an der Mosel. Hier herrscht Wohlstand.
Es gibt in der Umgebung von Trier mehrere große Landgüter, wo wir wissen, dass auch Valentinian I. sich aufgehalten hat. Es gibt aber sehr viel mehr noch an Gütern, zum Teil große Villen, sodass wir hier eine sehr doch entwickelte Region haben, wirtschaftlich relativ starke Region.
Vom römischen Gelehrten Plinius stammt eine Lobrede auf das Trier Kaiser Valentinians.
Ich sehe einen Circus Maximus, konkurrierend mit demjenigen in Rom, wie ich glaube. Ich sehe Basiliken und das Forum, weiterhin königliche Bauwerke und den Thron der Gerechtigkeit, welche sich in solche Höhen erheben, dass sie würdig der Gestirne des Himmels sind und ihre Nachbarn zu sein verheißen.
Man lobt den Kaiser indirekt, indem man die Situation so positiv darstellt, dass es wirklich Spaß macht, die Mosel entlang zu fahren und man diese lieblichen Auen mit einem schönen Wein genießt. Und natürlich kommen dann einzelne Orte, die an der Mosel liegen, vor und es werden spezielle Situationen beschrieben.
Besonders wortgewandt besingt Ausonius, ein Dichter und Erzieher von Valentinians Sohn und Nachfolger Gratian, die Moselregion in seinem Gedicht Mosella.
Ein Fest sind die Rebhänge an steilen Lagen. Bergrücken im langen Zug kehren und krümmen sich wie ein Amphitheater der Natur. Gelobt sei Bacchus, der Gott des Weines und des Rausches.
Etwas ganz Besonderes sind auch die Liebesgedichte, die Ausonius an seine Frau Bissula schreibt. Sie ist eine alemannische Sklavin, die er freigelassen und geheiratet hat. Auch Valentinian findet in Trier sein Glück. Er heiratet in zweiter Ehe Justina. Sie stammt aus Mittelitalien und ist die junge Witwe eines früheren Gegenkaisers. Mit ihr hat er 4 Kinder, 3 Töchter und den Sohn Gratian, der auch sein Nachfolger wird und ebenfalls von Trier aus regiert. Valentinian I. ist der letzte erfolgreiche Soldat auf dem Kaiserthron. Nach seinem Tod durch einen Schlaganfall beim Feldzug in Ungarn wird er in der Apostelkirche in Konstantinopel beigesetzt, dort, wo im heutigen Istanbul die Fatih-Moschee steht. Der Trierer Althistoriker Christoph Schäfer verfolgt seine Passion konsequent weiter, das Rekonstruieren alter Römerschiffe aus der Zeit Valentinians. Erst im vergangenen Jahr hat sein neuestes Produkt seinen Stapellauf erlebt, die Bissula, benannt nach der Frau des Dichters Ausonius.
Es ist ein Handelssegler mit etwa 30 Tonnen Traglast und für uns ist es hochspannend, dessen Leistungsdaten zu erforschen, um damit dann Simulationen zu starten, wo wir also dann auch entsprechende Wetterdaten einpflegen können und können dann antike Seerouten, also die Autobahn über See, rekonstruieren.
Ihn faszinieren nicht so sehr die nur noch mittelmäßigen militärischen Erfolge der Römer im 4. Jahrhundert, sondern das logistische Können des Machtapparats von Kaiser Valentinian I.
Das ist Massenguttransport über gigantisch weite Strecken und das haben wir dann erst wieder viele, viele Jahrhunderte später in der frühen Neuzeit.
Im Zeitzeichen erinnerte Walter Liedtke an Kaiser Valentinian I., der am 17. November 375 gestorben ist. Redaktion Christoph Tiegel.
NDR Info.